die Entwicklungshilfe, die in den letzten Jahrzehnten betrieben wurde, war falsch. Sie hat zu einem Debakel geführt. Und am sichtbarsten ist das Debakel dort, wo sie nach der Philosophie, der kapitalistisch-konservativen Philosophie vor allem betrieben wurde. Typisch dafür ist die gewaltige Schuldenkrise, die heute mindestens 800 Milliarden beträgt und auf eine ganz einfache Art jedes Jahr um fast 8 Milliarden steigen muss. Wenn auch nichts anderes geschieht, als wenn die Zinsen zu den Schulden zugeschlagen werden. Denn die Höhe, die diese internationale Verschuldung erreicht hat, ist nicht auf die Generosität der Kreditgeber zurückzuführen, sondern auf das Steigen des Dollars und auf das Steigen der Zinsen in den Vereinigten Staaten und demgemäß auch in den anderen Teilen der Welt. Es ist eine grenzenlose Heuchelei, zu behaupten, die Entwicklungsländer hätten das Geld, das man ihnen geborgt hat, schlecht angewendet. Denn es ist ja nicht wahr, dass die einfach das Geld so großzügig hingeworfen bekommen haben, sondern die mussten ja jedes Mal genau beweisen, wofür sie das Geld brauchen. Die zweite Heuchelei geschieht in diesem Augenblick und in den nächsten. Der Internationale Monetary Fund gibt jetzt Kredite, die mit so harten Bedingungen verbunden sind, dass sie alle Länder, die diese Kredite empfangen, politisch total destabilisieren. Weil sie verbunden sind mit der Reduktion der Subsidien für Lebensmittel, das heißt, das Brot der Armen wird teurer, muss teurer werden und muss sie natürlich auf die Straße treiben. Und das ist merkwürdig, diese sonderbare Logik der kapitalistischen Welt, die nicht einsehen will, dass wenn das Elend größer wird, die Bereitschaft dagegen, sich zu wehren, auch größer wird. Es ist nämlich so, dass es heute nur mehr einen Kontinent auf der Welt gibt, in dem es noch die Aktualität, die dauernde Aktualität der Revolution gibt. Die Revolution in Europa, naja, da gibt es einige, die daran glauben. Ich glaube, eine andere Entwicklung der Dinge. Die Revolution in Afrika führt in der Regel zu keinem besseren Regime. Ich hoffe, dass das in Sudan jetzt anders wird. Die Revolution in Lateinamerika ist, das ist noch der Subkontinent, wo die Revolutionen echte Aktualität haben und haben müssen. Denn das Problem der Entwicklungshilfe ist in Lateinamerika ein anderes. Viele der lateinamerikanischen Länder, in denen es grenzenloses Elend gibt, sind ihrer Ressourcen nach sehr reich. Und denen also hier zu helfen, direkt zu helfen, heißt nur, dass man an der Erhaltung eines ungerechten sozialen Systems mitwirkt. In den Ländern, die von vornherein reich sind, was ihre Ressourcen betreffen, die können nur den Hunger überwinden und das Elend durch die Revolution. Das halte ich für die einzige Antwort. Außerdem, diese Länder sind ja heute ausgerüstet mit Kapitalisten, die in- und ausländischen Kapitalisten, die eine unglaublich rasche ursprüngliche Akkumulation verwirklicht haben, mit all der Brutalität, die damit verbunden ist, wie sie Karl Marx seinerzeit im Kapital beschrieben hat. Sie werden sich wundern, dass ich so viel von Karl Marx rede, aber wenn ein anderer schon vorgedacht hat, warum soll ich selber mir noch einmal die Mühe machen. Es ist doch besser, man übernimmt das, was man nicht kann. Und nun zur Entwicklungshilfe als solcher. Es hat gar keinen Sinn, in einem afrikanischen Staat eine Fabrik für die Erzeugung von Hefe hinzubauen. Das haben wir zum Beispiel getan. Oder von Papier hinzubauen, das diese Hölzer verwenden kann, die es dort gibt. Wenn nach einem Jahr spätestens die ausländischen Fachleute ihre Fristen abgelaufen sind, dann stehen diese Fabriken oft da und funktionieren nicht. Millionen sind verschwendet worden an Entwicklungshilfe, denn irgendwer muss ja diese Fabriken zahlen. Sie selber zahlen sie ja nicht, sondern es wird ja durch Exportkredite gefördert. Und das zahlt halt der einheimische Steuerzahler. Und nun sage ich, um eine lange Geschichte kurz zu machen. Wären wir bereit, im gleichen Maße, als wir solche Kredite gegeben haben und andere Hilfe, die ein Vielfaches davon war, gegeben haben, durch eine multilaterale Aktion der Industriestaaten, in einer ähnlichen Weise, nicht in der gleichen, in einer ähnlichen Weise zu verwenden, wie das seinerzeit beim Marshallplan geschehen ist, in den afrikanischen Staaten zum Beispiel durch Entwicklung der Infrastruktur des Eisenbahnwesens, der Telekommunikation, der Bewässerung, der Energieerzeugung zu nützen, dann würden wir diesen Staaten eine Infrastruktur geben, die es ihnen erlauben würde, ihre eigenen Ressourcen auszunutzen. Damit Sie sehen, dass ich mich damit sehr ernst und sehr praktisch beschäftigt habe. Es gibt im frankophonen Afrika eine Eisenbahnlinie, die bis in zur Elfenbeinküste geht, die nicht ausgenutzt ist. Warum? Weil diese Eisenbahnlinie nicht die paar Dutzend Kilometer in das eine Land als Seitenlinie hat, in das andere Land 30 Kilometer, wieder in andere 70 Kilometer. Gäbe es das, dann gäbe es 5 Länder, die an diese Eisenbahnlinie angehängt wären und alle die großen Ressourcen an Eisen, Erz, an anderen Buntmetallen und so weiter, die es in diesen Regionen gibt, könnten ausgenutzt werden. Es hat zum Beispiel gar keinen Sinn, die gewaltigen Kohlenvorkommen in Mosambik auszunutzen, wenn man nicht die billigste Art hat, die man braucht dafür, um sie an den nächsten Hafen zu bringen. Mit Lastkraftwagen, an deren Verkauf die Amerikaner und viele andere Länder interessiert und wofür sie Kredite zu geben bereit sind, denen kann man das nicht tun. Das heißt, es gibt Lösungen, wenn wir bereit wären, jährlich durch einen Akt der multilateralen, also gemeinsamen Aktion, wofür wir auch die Institution haben, nämlich die OECD, also alles ist ja da, wird nur nicht ausgenutzt. Wenn wir das tun würden und 10% der in diesem Jahr aufgewendeten Mittel für Rüstungen verfügbar hätten, würden wir den gewaltigsten Beitrag zum Frieden leisten, weil wir in der dritten Welt, soweit es Afrika betrifft, die Probleme des Hungers lösen könnten. Dass das möglich ist, auch in der Sahelzone, haben viele bewiesen. Und wenn ich den Namen nenne, entsteht furchtbare Empörung und in Amerika ein Unbehagen. Und am Schluss straft er mich sogar, dass man nicht bereit ist, über diese Frage zu diskutieren mit mir. Libyen hat bewiesen durch seine Green Mountains, dass man aus der Wüste sehr viel Wasser holen kann. Israel hat es bewiesen, der Gerechtigkeit halber muss das sein, das erste Land. Lübben hat es bewiesen in einer bewältigenden Art, aber niemand will davon was wissen, weil der Gaddafi ihnen ein unsympathisch ist. Ich will nicht sagen, ich leugne nicht, dass ich mit ihm sehr freundschaftliche Beziehungen habe, aber das hat immerhin dazu geführt, was immer die französische Presse und der französische und amerikanische Geheimdienst behaupten, dass heute durch diese Vermittlung zwischen Gaddafi und Mitterrand ich sagen kann, wenn ich sie hergestellt habe, dass kein französischer Soldat im Wüstensand des Tschad verbluten muss und auch kein libyscher. Und das scheint mir wichtiger zu sein, als ob da noch ein paar hundert libysche Soldaten, ein paar in Verrostung begriffene Panzer irgendwo in einer Oase bewachen. Das ist gut. Ich bin so erstaunt, dass die französische Presse diesen großen Erfolg Mitterrands und diese Großzügigkeit Mitterrands und seiner Regierung deshalb zunichte macht, weil die Geheimdienste miteinander wetteifern, ob es dort 6.000 Soldaten noch gibt, wie die Amerikaner behaupten, um jeden Preis die Franzosen zu zwingen, im Tschad den Polizisten zu spielen, oder ob es dort noch 700 gibt, wie das bestenfalls der 1.000, wie es der französische Geheimdienst im begreiflichen Eifer auch behauptet, denn der muss ja auch was finden. Mich interessiert das alles überhaupt nicht. Ich war jetzt wieder vor einer Woche, vor 14 Tagen in Libyen. Es gibt keinen aktuellen Krieg. Es werden keine Flugzeuge abgeschossen. Sie wissen besser als ich, was sich beim Begräbnis des französischen Piloten abgespielt hat, gegen die Demonstration gegen Ernü durch den Bruder des Piloten mit seinem Automobil. Dafür gibt es jetzt keinen Anlass. Es wird kein französisches Flugzeug abgeschossen. Und natürlich kann das alles wieder passieren, aber man muss doch in dieser Welt dankbar sein für jeden Tag, an dem es keinen Toten gibt. Das ist doch meine Meinung. Und so war es ja auch ein großer. Aber so wie es heute nicht geht, meine Philosophie durchzusetzen und seit Jahren nicht geht, als ich das auf dem Kongress der UNIDO in New Delhi vor 5 Jahren deutlich gesagt habe, so deutlich wie hier, haben einige der Staaten des Westens, auch Deutschland, mich damit gestraft, dass sie das rangniedrigste Mitglied ihrer Delegation zu dem Empfang geschickt haben, der für mich überflüssigerweise, sage ich, gemacht wurde. Das sind halt so die Probleme, mit denen man zu kämpfen hat. Und wir leben ja in einer irrationalen Welt, vor allem im Westen. Es braucht lange Verhandlungen, bis sich Supermächte zum Beispiel entschließen und andere auch, sich an den Verhandlungstisch zu setzen, wie wenn das schon was wäre, miteinander zu reden. Ich halte das alles als ehemaliger Außenminister und als ehemaliger Bundeskanzler für falsch. Reden mit den Menschen, ganz gleichgültig, wer sie sind, muss man auf jeden Fall, wenn man wissen will, was sie denken oder was sie vorgeben zu denken. Wie soll man das wissen? Auf die Zeitungen kann man sich da nicht verlassen, denn nach denen ist ja Gaddafi ein Geisteskranker. Und so gibt es Beweise. Ich bin gestern 2,5 Stunden in Brüssel gesessen, ich nenne die Gesellschaft nicht, weil man keine Propaganda, auch keine Gegenpropaganda machen soll von so einem Platz aus. Aber eines sage ich Ihnen, ich bin im letzten Jahr 100.000 Meilen geflogen durch die Welt. Die besten Fluggesellschaften der Welt sind die asiatischen. Die Singapore Airlines, die Philippine Airlines, die Thai Airlines, auch natürlich die Japan Airlines, die sind die besten Fluggesellschaften der Welt. Die schwächsten sind die meisten europäischen, die lassen einen 2 Stunden warten am Haupthafen Und dann sagen sie, wir haben leider kein Reserveflugzeug und sie müssen sich helfen, wie sie können. Sonst wäre ich bis heute noch nicht da gewesen. Das ist alles, die sind die schlechtesten gewesen. Warum sage ich denn das? Nicht um eines Aperçus wegen, sondern ich sage das deshalb, weil ich zeigen möchte, dass die Schwellenländer jedenfalls, also die Länder, die schon eine erste Etappe der Entwicklung hinter sich haben, dass die Schwellenländer jedenfalls ein so kompliziertes Handling, wie es die Flugfahrt ist, perfekt beherrschen und verlässlich beherrschen. Das heißt, wenn man ihnen nur hilft, diese Aufgabe zu erfüllen, können alle das. Können alle das, weil das menschliche Gehirn eben, Gott sei Dank, aus irgendwelchen mystischen Gründen, die einen sagen, der liebe Gott ist daran schuld, andere sagen, geben andere Begründungen, eben gleich geachtet ist. Und wenn man nur eine gewisse Hilfestellung bietet, die es ihnen ermöglicht, ein Jahrhundert rascher zu überwinden, weil so Großartiges ist ja in dem letzten Jahrhundert sonst nicht geschehen, außer dass die Menschen lesen und schreiben halt in den Industriestaaten gelernt haben, was sie jetzt wieder in den Vereinigten Staaten ein bisschen verlernen, dass, wie sich zeigt, wie sie selber zugeben, dass die, ja, die Leute, die jetzt aufgenommen werden sollen in Silicon Valley, die Unternehmer haben mir selber gesagt, sie sind erstaunt, welche Schwächen die Primärausbildung der Einzustellenden hat. Es ist ein merkwürdiges Phänomen, dass im reichsten Land der Welt ein Desalphabetisierungsprozess einsetzt, wie es ihn eigentlich anderswo nicht mehr gibt. Wer das bestreitet, dem kann ich die Zahlen dafür nennen. Ich bin kein Anti-Amerikaner, ich bin ein ich sage das den Amerikanern auch und nächste Woche werde ich es ihnen wieder sagen, weil sie es komischerweise hören wollen. Und ich sage noch einmal, das ist die wirkliche Grundessenz zwischen der Neokonservativismus und, wenn ich so sagen darf, dem alten Sozialismus. Der alte Sozialismus will halt das alles überwinden und bekämpfen und immer mehr Menschen den Zugang zu den Universitäten eröffnen und der Neokonservativismus will die Zahl derer, die das können, so klein als möglich halten. Das ist ein echter Klassenstandpunkt, wie er sich gegenwärtig in Amerika und in England in deutlicher Weise präsentiert. Und das ist das Hindernis, sage ich ganz offen, zur Überwindung dieser Fehlentwicklung in der Entwicklungspolitik. Nun muss man dagegen halt kämpfen und nicht müde werden. Und das interessante Phänomen ist, dass immer mehr auch auf der konservativen Seite zu dem Eindruck kommen, dass diese Entwicklungshilfe in eine Sackgasse geraten ist. Ich bin zum Beispiel ein leidenschaftlicher Bekenner des Prinzips, dass wenn man von einem Gläubiger Schulden aufgezwungen bekommen hat oder stimuliert wurde, dann liegt das Risiko beim Gläubiger. Nach dem alten jüdischen Witz, dass einer den anderen trifft und sehr besorgt ist und ihn fragt, damit höre ich aber auf, aber wir Österreicher wollen immer einen Witz erzählen, eine Anekdote, wenn sie passt. Der trifft den und der Sorgen beschwert und sagt, warum hast du so viel Sorgen, sagt er, ich habe unfassbar viel Schulden und das bereitet mir Sorgen. Und nach 14 Tagen trifft er ihn und er ist heiter und frohgemut und er fragt ihn, du, was ist passiert? Sagt er, ich war jetzt bei meinen Gläubigen und habe gesagt, ich zahle nichts. Und jetzt hat er meine Sorgen. Und das war offenbar die Idee des Mr. Greenspan in Argentinien, als er das verkündet hat, und des neuen Präsidenten in Peru, der das auch verkündet hat. Ich sehe beim besten Willen nicht ein, und das macht natürlich meine Freunde beim International Monetary Fund und bei der Weltbank sehr böse. Ich kenne die alle aus einer 30-jährigen Tätigkeit. Die sind sehr böse darüber und finden das leichtsinnig und leichtfertig. Der ist auch nicht einverstanden mit mir, der Kleine. Der findet das leichtfertig. Und ich sage Ihnen, es ist das Ernsteste, was ich in meinem Leben je gesagt habe. Wenn man nicht bereit ist, diese Schulden abzuschreiben, wird das ein Problem sein, das wir für Jahre hinaus mittragen. Und das wird nicht nur der Continental Illinois schaden, sondern vielen anderen Banken auch. Es muss so sein, weil wir sonst nicht einigermaßen in Ordnung in der Weltökonomie kommen. Die Schulden müssen weg und die Verantwortung dafür müssen die tragen, die bereit waren, sie zu akzeptieren. Für Projekte, die ihnen genützt haben in Wirklichkeit und weniger den Entwicklungsländern. Das ist eine harte Erkenntnis, aber die muss man bei allen falliten Schuldnern machen, und insofern sind die Länder eben nicht zahlungsfähig. Und man wird früher oder später buchhalterische, bilanzmäßige Methoden finden müssen, das abzuschreiben. Die deutschen Banken haben das schon gemacht, auf Kosten des deutschen Volkes, indem man nämlich hohe Ausleihzinsen verlangt und sehr niedrige Einlagezinsen bezahlt. Und durch die Differenz ist das sozusagen ein bisschen verarbeitet, dann glaubt man. Am Schluss natürlich dadurch, dass die Gewinne nicht versteuert werden und der deutsche Steuerzahler heute das zahlen muss. Das sage aber ich, nicht ich, lieber Freund Dr. Müller aus der Schweiz. Das hat unlängst laut und deutlich der Mitherausgeber der Frankfurter Zeitung, die wahrlich kein sozialrevolutionäres Organ ist, den Generaldirektor der Deutschen Bank in aller Öffentlichkeit gesagt. Genau das, was ich jetzt sage. Sie haben Ihre Bankpolitik auf meine Kosten gemacht, hat er gesagt, die Kosten des deutschen Steuerzahlers, weil Sie sich an der Schuldenpolitik der Amerikaner beteiligt haben. Das war sehr lang die Antwort und immer noch ist sie nicht vollgültig. Sie zeigt nur die ernste Problematik auf und die Notwendigkeit einer echten Alternative. Und das zu erklären, bemühe ich mich. Da Österreich ein so kleines Land ist, ich habe es damals auch vertreten, wenn ich Bundeskanzler war, ein so kleines Land ist, kann man sich darüber trösten, dass man das alles auch nicht besser aufgenommen hätte, damals als jetzt. Das habe ich ja in New Delhi erlebt, da war ich ja noch Bundeskanzler. Die Japaner haben mich keines Blickes gewürdigt. Heute rufen sie mich, um wieder ein Referat darüber zu halten, zum zweiten Mal in Osaka. Es gibt eine kleine Götterdämmerung, aber es gibt sie. Und die Menschen haben das Gefühl, die damit zu tun haben, so wird das nicht weitergehen. Und allmählich merken auch die Amerikaner, dass sie durch ihre Politik ungefähr 50.000 Arbeitsplätze riskiert haben. Ja, das sind alles Dinge, das ist ja unsere Sache. Wie wollen wir denn 30 Millionen Arbeitslose überwinden, wenn wir nicht bereit sind, ungefähr eine halbe Milliarde Dollars in einem raschen Zug an echter Entwicklungsarbeit zu verwenden. Das heißt Eisenbahnwaggons, das heißt Lokomotiven, so lang, bis sie sich das alles selber machen können. Nur einverstanden. Dann können wir aber parallel damit heute die Wirtschaft neu strukturieren. Ich kriege dafür Opposition von links und von rechts. Von rechts aus den bekannten Gründen. Wir haben nichts zum Herschenken, aber für die Rüstung haben wir unbegrenzte Beträge. Und von links deshalb, weil ich damit sozusagen eine Art Entwicklungsknechtschaft, ich sage euch das ganz offen, für Afrika entwickelt. Die Knechtschaft, die so entsteht, indem man die Länder wirtschaftlich stärker macht, die können sie leichter loswerden, als den die Gefahren überwinden, mit denen sie täglich konfrontiert sind.
Je profite pour remercier cet exposé et pour lui demander aussi au chancelier Kreski, de la part de cette délégation de l'Amérique latine, que, comme vous allez le dire, des choses un peu méchantes aux Américains que vous allez rencontrer, de lui dire aussi de notre part qu'on veut qu'il nous laisse au moins tranquille de pouvoir démontrer que nous sommes assez grand nous-mêmes pour pouvoir nous autodéterminer et trouver la ressource dans la richesse de nos pays, la richesse des bases de nos pays, pour pouvoir nourrir d'abord notre peuple. Et plus tard, peut-être partager avec d'autres qu'ils ne pourront plus manger ni des dollars ni des pétroles.
Ich darf mich erst kurz vorstellen, Eberhard Schulz, Rechtsanwalt aus der Bundesrepublik. Wir haben mit der Xenophobie sehr viel zu kämpfen, die bis hineinreicht in unsere Justiz, die ja zum Teil auf eine schreckliche Tradition zurückblickt. Und es ist sicherlich nicht untypisch, dass eine Asylkammer gegen jedes Recht und gegen jede Möglichkeit plötzlich mitten im Jahr neu besetzt wurde, als sie dazu übergegangen war, eine Gruppe von Türken in ständiger Rechtsprechung als asylberechtigt anzuerkennen. Mich hat besonders interessiert und betroffen gemacht Ihre Ausführungen auch über den Zusammenhang zwischen der Xenophobie auf der einen Seite und der Ausbeutung, jetzt verkürzt gesprochen, im internationalen Maßstab und der industriellen Reservearmee. Ich glaube, diese Zusammenhänge auch direkt auf der anderen Seite sehen zu können. Ich hatte das Glück, mit Martin Hirsch zusammen im letzten Jahr in der Türkei an Ort und Stelle uns zu informieren über die Situation und habe in unserer Praxis die Erfahrung gemacht, dass viele der Menschen, die beispielsweise vor Jahren aus der Türkei als Gastarbeiter gekommen sind, heute vor der Notwendigkeit stehen, Asyl beantragen zu müssen bei uns und denen dann plötzlich vorgehalten wird, ihr seid doch jetzt ein Jahrzehnt hier als Gastarbeiter, ihr seid doch in Wirklichkeit gar nicht politisch verfolgt, ihr wollt doch nur hier bleiben. Die aber in Wirklichkeit aufgrund der Militärdiktatur, der Ereignisse dort, ihr Asyl beantragen. Genau das Gleiche haben wir bestätigt gefunden in der Türkei selbst, in vielen Gesprächen mit Betroffenen und Angehörigen. Worauf ich hinaus will: Es gibt bei uns in der Diskussion unter fortschrittlichen Menschen, die engagiert sind in diesem Bereich, einen Versuch, diese klassische Trennung zwischen Flüchtling, politischem Flüchtling, Asylbewerber heißt es bei uns meistens, und sogenannten Wirtschaftsflüchtlingen, von reaktionären Kreisen Scheinasylanten genannt, diese klassische Trennung aufzuheben und stattdessen diesen Flüchtlingsbegriff angesichts der Verhältnisse 30 Millionen Arbeitslose in der Welt neu zu definieren. Dahinter steht sicher auch ein politisches, taktisches Kalkül, dass es bei uns zumindest in der Bundesrepublik eventuell möglich sein wird,